Das heißt, ihr denkt euch immer die möglichst kryptischsten Begriffe aus, wie man so ein Notam schwierig lesbar machen kann, ne?
Ja, genau. Die Vorgaben macht uns ja die ICAO. Es gibt da ein Dokument, 8400 heißt das. Und da sind alle Abkürzungen, die es so gibt, um Piloten zu gängeln. Und damit arbeiten dann die Kollegen aus dem Notam Office.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz und begrüße euch ganz herzlich aus Langen bei der DFS. Wir sind heute im AISC zu Besuch. Was das genau heißt, das werden wir jetzt in unserer heutigen Folge klären. Jetzt sage ich aber erstmal Moin Johann. Hi.
Schön, Moin. Mit dir in Langen zu sein, du.
Du, ich freue mich auch. Den jungen Mann, den wir neben uns sitzen haben, der ist Flugberater von Beruf. Er ist 26 Jahre alt. Seine Hobbys sind SPL-Fliegen und TMG. Er fährt auch sehr gerne Fahrrad. Und damit ist eigentlich auch schon die Frage geklärt, ob er eine Lizenz hat. Die hat er, ja. Und wir sagen ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Privatpiloten-Lounge, der Jan-Hendrik Römermann vom AESC.
Ja, moin. Schön, dass ich da sein kann.
Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ich hole mal ein bisschen aus, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, dass wir jetzt zusammensitzen. Wir waren einmal zusammen, standen wir auf der Aero, beim Aero-Kurier, beim Feierabendbier. Und dann bist du so an uns vorbeigelaufen. Weiß nicht, hast du uns an der Stimme erkannt oder sonst wie?
Nee, ich glaube, es waren eure Polos.
Also. Ah, die Polos, ja genau. Siehst du, da hat sich das mal gelohnt. Und hast gesagt, wir hatten ja mal eine Folge zusammen mit der FIS. Und die ist ziemlich gut angekommen, auch bei euch anscheinend.
Ja, Kollegen haben die gehört.
Super. Und dass wir unbedingt mal über eure Abteilung reden sollten, weil das auch so eine Abteilung ist, die für uns Privatpiloten wichtig ist, vor denen aber einige Privatpiloten so ein bisschen Respekt haben, wenn nicht Angst. Was ist eigentlich AISC? Genau.
Ja, ich glaube, da fängt man schon irgendwie bei der Begrifflichkeit an. AISC bedeutet Aeronautical Information Service und das C ist in dem Fall das Center, weil früher, ich weiß nicht, die Leute, die schon vor 20 Jahren geflogen sind, also vor der Jahrtausendwende, kennen das vielleicht noch, die AIS-Dienststellen an den großen internationalen Verkehrsflughäfen, also Bremen, Berlin, Stuttgart, wo es dann jeweils ein AIS gab, was dann für den jeweiligen Bereich um den Flughafen zuständig war. Das hat man in den frühen 2000ern, ähnlich wie FIS vor ein paar Jahren, mal zentralisiert. Und ich glaube, 2003 war dann die Zentralisierung abgeschlossen und dann war das AISC geboren in Frankfurt-Rödelheim damals zunächst noch. Und 2018 sind wir dann hier auf den DFS-Campus nach Langen ins Gebäude vom Center Langen gezogen. Und ja, hier sitzen wir jetzt und bearbeiten fleißig Flugpläne.
Mhm. Ja, genau. Flugpläne bearbeiten. Ist das die Hauptaufgabe oder kommt da noch mehr dazu?
Ja, dazu muss man vielleicht auch erstmal wissen, dass sich zwischen oder hinter diesem Begriff AISC eigentlich mehr als AIS verbirgt.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Es gibt also die Hauptaufgabe von einem AIS als solchen, ist eigentlich die Erstellung von Luftfahrtkarten, Luftfahrtpublikationen, also AIPs, NFLs und so weiter. Und AIS hat auch zur Aufgabe, natürlich Notams zu erstellen und zu verteilen. Das macht dann das Notam Office. Das machen wir auch alles, bei uns ist noch das ARO mit dabei. ARO ist vielleicht ein Begriff, den man nicht direkt kennt, da verbirgt sich mich nochmal was drunter. Ein ARO ist das ATS Reporting Office. Das kennt man vielleicht noch aus dem BZF-Unterricht, wenn man die Karte durchgegangen ist am Flugplatz und die Kartensymbole erklärt hat. Und da kennt man ja noch das C, was meistens sich am Turm befand. Und in der Theorieprüfung war das auch noch eine Frage, kann ich mich daran erinnern, dass da Flugplanmeldungen abgegeben werden können. Also ein ARO ist dafür zuständig, Flugplanmeldungen entgegenzunehmen und weiterzuleiten, also dementsprechend Flugpläne zu feilen. Und das AISC macht all das, also erledigt diesen AIS-Dienst, dass wir Luftfahrtpublikationen zur Verfügung stellen. Selbst erstellen wir die nicht, das ist hier aus organisatorischen Gründen in der DFS in eine andere Abteilung ausgegliedert. Aber wir verteilen das. Bei uns ist das Notam Office mit drin, also bei uns werden die Notams erstellt und verteilt und eben diese Aufgabe des AROs, also Flugpläne erstellen und verteilen.
Das heißt, ihr denkt euch immer die möglichst kryptischsten Begriffe aus, wie man so ein Notam schwierig lesbar machen kann, ne?
Ja, genau. Die Vorgaben macht uns ja die ICAO. Es gibt da ein Dokument, 8400 heißt das, Und da sind alle Abkürzungen, die es so gibt, um Piloten zu gängeln. Und damit arbeiten dann die Kollegen aus dem Northam Office.
Aha. Wenn ich beim AISC anrufe, was sind denn da so die Sachen, die ich von euch praktisch erwarten kann als Unterstützung?
Ja, also neben den Flugplänen, die man ja dann telefonisch auch aufgeben kann, eben unsere AIS-Aufgabe der Flugberatung. Das heißt, das kann eine navigatorische Beratung sein, das können Informationen sein über eine EDR, Aktivierungszeiten nach AIP. Das können AIP-Auszüge sein, also zum Beispiel Anflugkarten aus einer AIP. Irgendwelche Abschnitte aus, was nicht, N-Route, Gen, da haben wir die wildesten Fragen. Und ansonsten gibt es noch bei uns die Aufgabe des festen Flugfernmeldenetzes, also das AFTN, das ist das Aerodrom Fixed Telecommunication Network. Und wir sind neben Flug, also jeder Flugberater ist auch Flugfernmelder. Das heißt, es ist ein festes Netzwerk. So kann man sich vorstellen als ein Flugsicherungsinternet, also wo die Flugsicherung ihre Informationen austauscht, also zum Beispiel Flugpläne, sowas. Und das AIS ist in Deutschland eigentlich die, oder in der Flugsicherung, die einzige Stelle, die das bedienen darf. Also wenn jetzt ein Lotse oder so einen Delay oder so geben möchte, dann muss er das über uns aufgeben und wir verteilen das dann über dieses AFTN an alle anderen Stellen, die davon wissen müssen.
Okay, also ihr seid wirklich für die Informationsverteilung verantwortlich.
Ja, genau. Also okay. Das kann man so ganz gut zusammenfassen. Ja.
Mhm. Was mir gerade eingefallen ist, als ich gesagt habe, angerufen. Wir haben vorhin über das AIS-Portal gesprochen, was ja gefühlt auch immer mehr wird. Also dem, wie es angefangen hat. Jetzt ist die AIP drin. Man kriegt da viele Informationen. Man kann sich eigentlich alle Informationen mittlerweile ja auch fast selber zusammensuchen, ohne bei euch anrufen zu müssen. Ist das so euer Wunsch oder ist euch das egal, wenn dann doch noch der ein oder andere anruft? Oder ist euch das sogar lieb?
Also in erster Linie ist es für uns eine Serviceleistung an unsere Kunden, an die Piloten, damit zum Beispiel Informationen aus der AIP einfach freier und schneller zugänglich sind. Also es ist ja wichtig für die Flugvorbereitung und seit diesem Jahr ist ja auch die VFA-AIP dabei, was ich persönlich auch sehr begrüße. Finde ich, das war ein wichtiger Schritt. Und wenn jetzt jemand aber eine Frage dazu hat und bei uns anruft, dann sind wir nicht böse. Also ganz im Gegenteil, dafür sitzen wir da. Also wir sind da, um solche Fragen zu beantworten. Fragen zu Flugplänen, zu Northams oder irgendwelchen anderen IP-Publikationen. Das ist unser Job.
Mhm. Wie viel seid ihr denn?
Wir sind im Moment 49 Flugberater, aber wir haben noch 4 Supervisor. Das sind die Wachleiter, die den sicheren Betrieb dann einfach gewährleisten. Also die koordinieren den Personaleinsatz und stellen die Erreichbarkeit des ASCs immer sicher, also dass alles funktioniert, dass immer genug Leute eingeteilt sind und keine Probleme irgendwie jetzt sind mit irgendwelchen Leitungen. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie was ausfiel, dann wären die sich darum kümmern und die Behebung koordinieren.
Seid ihr auch 24/7 da?
Ja, genau. Also wir sind 24/7 da an 365 Tagen die Woche. Das heißt, wir haben sind rund um die Uhr besetzt, in 3 Schichten meistens. Wir haben noch ein paar Zwischendienste und dann natürlich auch Nachtdienst.
Mhm. Wow. Was ist denn das für eine Ausbildung, die ich gemacht haben muss, um im AIS zu arbeiten?
Ja, also wir werden die ersten 6-7 Monate etwa an der Akademie im sogenannten Basic-Kurs der DFS ausgebildet. Das ist ein Kurs, den macht man zusammen mit allen Leuten, die in der DFS ausgebildet werden, operativ. Also die Kurse bestehen zum Großteil dann aus zukünftigen Fluglotsen, mit denen man dann auch noch zusammen in der Akademie ist. Dann noch FIS-Spezialisten angehende, die da drin sind, Flugdatenbearbeiter und eben wir Flugberater. In diesen 6-7 Monaten lernt man dann erstmal die Grundlagen der Flugsicherung, also Luftrecht, Flugzeugkunde, Meteorologie, Navigation. All das, was man, glaube ich, überall lernen muss, wenn man irgendwo in der Luftfahrt tätig ist. Und da hat man dann relativ große Prüfungen, die ja auch recht lernintensiv sind, aber es ist ja sehr interessant, deswegen muss ich sagen, hat das eigentlich auch immer viel Spaß gemacht. Das ist eine sehr schöne Zeit eigentlich. Wenn man das fertig hat, hat man dann noch 3 Monate Rating, nennt sich das, wo man sich dann auf seine Tätigkeit spezialisiert. Das findet auch noch an der Akademie statt. Und das Ganze schließt man auch mit einer Prüfung ab, wo dann das erste Mal das BAF im Grunde zum Besuch kommt und diese Prüfung abnimmt. Also das BAF ist das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung. Wenn man das auch geschafft hat, dann geht es in den Betrieb, in das, also in die Ausbildung am Arbeitsplatz. Das ist dann das sogenannte OJT, das On-the-Job-Training. Mhm. Und das dauert dann auch etwa nochmal ein halbes Jahr. Und wenn man das dann fertig hat, schließt man das mit dem sogenannten Checkout ab. Das ist dann die Berechtigungsprüfung und damit erwirbt man dann die Lizenz und arbeitet von dem an selbstverantwortlich. Mhm.
Ist das bei euch eigentlich auch so wie bei den ganzen Lotsen irgendwie in Bereiche geografisch oder sowas unterteilt oder andere Unterteilung?
Wir haben Unterteilung, ja. Also bei uns kann man drei Lizenzen so gesehen machen. Einmal ist das AIS, also die Flugberatung und die Flugplanbearbeitung, was ich gerade erzählt habe. Dann noch die Landeplatzüberwachung. Das sind im Grunde zwei Lizenzen, die man aber dann, oder zwei Berechtigungen, die man mit dieser Ausbildung erwirbt. Und das dritte wäre dann das NOTAM Office. Das passiert dann so, ja, 3-4 Jahre, nachdem man mit der ersten Prüfung fertig ist, fängt man dann die Ausbildung im NOTAM Office an und erwirbt dann da die Berechtigung.
Genau. Das ist ja ziemlich synchron, kann man sagen, zur Lotsenausbildung. Wenn du sagst, so Flugzeugkunde, Meteorologie, ist es von Vorteil, wenn ich mich bei der DFS für die AIS-Abteilung bewerbe, dass ich eine Pilotenlizenz mitbringe, so wie du? Oder ist das nicht zwingend notwendig?
Also zwingend notwendig ist es auf gar keinen Fall, weil mit dieser Ausbildung wird ja im Grunde sichergestellt, dass alle auf einem, also eine gemeinsame Wissensbasis haben. Aber ich kann sagen, es hilft auf jeden Fall. Es ist ein Vorteil und gerade dann beim Arbeiten versteht man einfach beide Seiten. Also Piloten haben ja auch alle ihre Wehwehchen und es ist wichtig, da dann, finde ich, so das gegenseitige Verständnis zu haben. Was aber jetzt, kann man jetzt nicht sagen, dass das nicht bei den Leuten da ist, die nicht fliegen würden. Aber es ist ein Vorteil und mir macht es einfach darüber hinaus einfach Spaß, dann nochmal die andere Seite zu sehen, weil wenn man vorher aus der Fliegerei kam, dann kannte man die DFS meistens immer nur als Dienstleister und wenn man dann selbst da mal irgendwie sieht, was dahinter steckt, dann ist das schon eigentlich eine schöne Sache.
Ich muss noch eine Frage stellen. Wir sind auf der Aero dieses Jahr von einem älteren Kollegen angesprochen worden, der aus dem süddeutschen Raum kommt, der nicht sehr gut mit Englisch bewandert ist. Und der hat uns gefragt, Mensch, könnt ihr mal bei der DFS nachfragen, ob nicht die Möglichkeit besteht, die NOTAMs eben nicht in Englisch rauszugeben? Jetzt wissen wir natürlich erstmal alle, klar, Englisch ist die Luftfahrtsprache. Aber gibt es von eurer Seite generell so eine Überlegung, dass man sagt, naja, vielleicht machen wir es auch mal auf Deutsch oder man überlegt sich da was auf Deutsch für Piloten, die eben der englischen Sprache jetzt vielleicht nicht mächtig sind?
Also das gab es mal, also es wurden mal die NOTAMs auch parallel auf Deutsch herausgegeben, das wurde allerdings eingestellt, warum weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, entweder war der Aufwand zu groß oder es hatte sich einfach nicht gelohnt. Letztendlich sind ja auch die Abkürzungen, die in den NOTAMs dann verwendet werden, alle standardisiert nachschaubar. Also deswegen ist man da ja auf einem, also hat man da ja diese gemeinsame Basis, wo man das nachschlagen kann.
Ich finde es auch generell schwierig. Also klar funken wir gerne auf Deutsch mit unserem BZF und so, aber sobald du nach Frankreich kommst und die funken alle auf Französisch, dann merkst du, wie blöd das wird.
Ja, also klar. Ich habe ehrlich gesagt, hat er mir damals leid getan in dem Moment, weil er stand echt so ein bisschen überfordert vor uns, ne, du erinnerst dich, Johann, und sagte, Mensch, könnt ihr da nicht mal bei der DFS irgendwie nachfragen, ob man das nicht ändern kann, aber klar, ist schwierig. Jan-Hendrik, wie viele Flugpläne bearbeitet ihr an einem guten Tag, wenn es so richtig gut läuft?
Also ich habe mal nachgeschaut, wir haben im August einen Tag gehabt, das war der stärkste Tag, den wir, also mit dem höchsten Flugplanaufkommen. Und das waren etwa 600 Flugpläne, die wir da bearbeitet haben. Die meisten davon waren VIFA-Pläne. Und ich glaube, es waren, ja, ich hatte es mir aufgeschrieben, etwa 400 VIFA-Pläne und knapp 200 IFA-Pläne.
Kann man da so eine Tendenz entdecken, dass man oder dass ihr im Center sagt, also gerade zur Winterzeit, wenn es schneller dunkel wird, dass mehr IFA eingeht und im Sommer ist es mehr VFA? Oder hält sich das immer so ein bisschen die Waage?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben über das Jahr haben wir mehr VFA-Pläne. Aber das ist natürlich bei uns genauso wie bei FIS auch. Wir sind ein absolutes Saisongeschäft. Im Winter sind es deutlich mehr Alpha-Pläne als im Sommer. Und im Sommer dann natürlich entsprechend mehr Viva-Pläne.
Für die ganzen Flugpläne von den ganzen Airlines und so seid ihr gar nicht zuständig, oder? Das läuft über Eurocontrol oder wie?
Ja, das stimmt. Also wir haben diese Pläne alle bei uns. Also wir könnten jetzt jeden Flugplan der Lufthansa oder so, sofern sich das hier im deutschen Luftraum irgendwie bewegt, können wir uns anschauen. Und müssen wir uns auch anschauen können, weil wenn manchmal ein Turm anruft und der jetzt delayed werden muss, also eine Verspätungsmeldung darauf gepackt werden muss oder an der Route was geändert werden muss, dann müssen wir darauf zugreifen. Aber Airlines wie jetzt Condor oder Lufthansa, die haben alle ihre eigenen Operations, wo die dann selbst feiern. Also wir müssen das nicht für die machen. Ich glaube, das können wir auch gar nicht bewältigen.
Aber ihr müsst involviert sein, so wie du gerade sagst, damit ihr im Fall der Fälle einfach mal sagen könnt, Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Jo, die LH Tralala habe ich hier auf dem Zettel. Und das Routing soll so und so aussehen und wir könnten da jetzt was ändern. Also da müsst ihr mit im Boot sitzen.
Genau, also alle Flüge, die den deutschen Luftraum berühren, sofern die dann einen Flugplan aufgeben, die müssen dann auch an uns gehen. Also jeder Flug, das heißt eine Emirates oder eine Qatar, die jetzt von, weiß nicht, Doha nach London fliegen, diese Flugpläne haben wir dann bei uns trotzdem, weil die den deutschen Luftraum berühren und dann müssen die an uns adressiert werden.
Genau. Siehst du, und das würde mich zu der Frage bringen, welche Abteilungen arbeiten noch mit euch zusammen, damit es rund läuft?
Also ich glaube, die, mit denen wir am meisten arbeiten, ist ganz klar FIS, weil natürlich ein Großteil unserer Kundschaft ja auch VfR-Flieger sind und das ist ja quasi das Hauptgeschäft auch unserer Kollegen von FIS. Generell sind unsere Arbeitsschritte immer sehr eng miteinander verwandt und wenn FIS viel zu tun hat, dann haben wir auch viel zu tun und andersrum, also da sind wir wirklich sehr eng beieinander. Also das fängt schon an bei der Durchgabe dann von den Start- und Landemeldungen, also wenn jetzt Leute ihren Flugplan öffnen wollen über die Frequenz, wenn sie die Startmeldung durchgeben. Oder wenn wir überfällige Flüge haben, ich hatte ja gesagt, dass wir die Landeplatzüberwachung auch machen und wenn da ein Flug überfällig ist, dann forschen wir auch mal bei FIS nach, habt ihr den gesehen, wann hat ihr den zuletzt auf der Frequenz, dann kommt es ja auch vor, dass Leute A-Fields aufgeben, also in der Luft Flugpläne, weil sie zum Beispiel in die Dämmerung reinkommen oder also dann in die Nacht und nachts ja ein Flugplan erforderlich ist und dann müssen die eben über Funk schnell einen Flugplan aufgeben. Das nimmt dann FIS die ganzen Daten auf und telefoniert die uns die dann durch. Oder wenn jetzt irgendwer diverten muss, also eine Ausweichlandung vornehmen muss, dann informieren die uns vorher. Eben aus dem Grund, weil wir diese Landeplatzüberwachung haben, wo wir dann gucken, dass die Leute eigentlich auch da landen, wo sie eigentlich hin sollen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir davon wissen, damit wir nicht den Flieger dann anfangen zu suchen.
Das heißt, ihr seid auch ein Teil der Alarmkette?
Genau, also wir unterstützen den Flugalarmdienst auch. Dadurch, dass man ja einen Flugplan feilt, triggert man ja im Grunde den Flugalarmdienst. Und ich hatte ja vorhin von dieser Position Landeplatzüberwachung oder LPÜ gesprochen. Das sind zwei Positionen bei uns im Betriebsraum. Eine Position überwacht alle Landungen in der FIA Lang und an allen 4x-Sulu-Plätzen, also alle Flugplätze, die keinen ICAO-Kenner haben, wie zum Beispiel Segelfluggelände. Und die andere Position überwacht alle Landungen in den FIAs Bremen und München. Also wir überwachen generell alle VFA-Landungen, die nicht an den 15 internationalen Verkehrsflughäfen stattfinden. Das machen diese Flughäfen dann selbst. Und auch IFA-Landungen, wenn sie an nicht kontrollierten Plätzen stattfinden, wie zum Beispiel in den bekannten RMZ-Plätzen, Schönhagen, Siegerland, Bad, Donaueschingen, sowas.
Da brauchen wir gar keinen Hauptflugbuch mehr führen am Flugplatz. Wir rufen einfach bei AISC an.
Genau. Super. So, wir sind jetzt da. Schönen Gruß an Jan Hendrik.
Ja, genau. Sonst ist natürlich immer noch mit den Towern sind wir sehr eng in Verbindung, also mit eigentlich allen Kontrolltürmen in Deutschland täglich mehrfach. Eben gerade aus dem Grund dieser Landeplatzüberwachung, wenn dann der jeweilige Flieger gelandet ist, wird der Flugplan ja mit einer Landemeldung geschlossen und die gibt uns dann der Turm durch. Ja, aber es kann auch andere Gründe haben, zum Beispiel, wenn ein Flug eben eine Delay braucht, also die Lufthansa in Dresden irgendwie dann Passagier zu spät gekommen ist oder so und ihre IUBT nicht mehr eingehalten werden kann, dann würde Dresden bei uns anrufen und sagen, hier, bitte den Plan mal eine halbe Stunde delayen, das machen wir dann. Oder kommt auch mal vor, dass sie eine Frage zu dem Flugplan haben, also dass die nochmal wissen wollen, welche SID die haben, die Flieger, weil zum Beispiel der Streifen irgendwie unvollständig ist oder so und da irgendwas schiefgegangen ist oder gar der Flugplan fehlt, dann würden wir den dem Turm nochmal schicken.
Du hast gerade das Wort benutzt, Flugplan öffnen.
Ja.
Was passiert da eigentlich genau? Was der Flugplan ist, darauf gehen wir ja gleich ein, aber was passiert, wenn ich jetzt starte und sage, oder kriege dann vom Tower gesagt, ja, Flugplan geöffnet mit Startzeit sowieso?
Genau. Also wir haben ja im Flugplan eine IOBT, also das ja die geplante Aufblockzeit, dann noch eine Flugzeit, die IET und den Zielflugplatz. Und aus der IOBT und der IET errechnen wir uns eine ETA, also die voraussichtliche Ankunftszeit. Und das bildet dann die Basis für unsere Landeplatzüberwachung. Innerhalb einer halben Stunde nach dieser nach der ETA muss der Pilot ja seinen Flugplan schließen mit einer Landemeldung. Wenn das nicht passieren würde, dann würden wir die Entschärfe auslösen. Das ist so eine Ungewissheitsphase. Und nach dem Flug forschen, gucken, wo der ist. Eben, was ich erzählt habe gerade, dass man bei FIS anruft oder bei dem Turm fragt, ist der irgendwie schon da? Auf dem Radar guckt. Und wenn das alles nicht erfolgreich wäre, dann würde man den Wachleiter im Center alarmieren und der würde dann, wenn er auch nichts mehr rausfindet, den Such- und Rettungsdienst auslösen. Und diese ETA hängt aber ja eben an der IOBT, aber die muss ja aktualisiert werden, weil man fliegt ja selten genau zu dem Zeitpunkt los, den man im Flugplan genannt hat. Und die Departure-Meldung, die Startmeldung, stellt dann einfach sicher, dass die ETA angepasst ist auf den tatsächlichen Flug. Also, dass man da nicht an der veralteten Off-Block-Zeit hängt, die vielleicht gar nicht aktuell ist, zu der man gar nicht gestartet ist, sondern dass die ETA entsprechend angepasst wird.
Also, nur zum Verständnis, ich bin mit dem Flugplan losgeflogen, der ist aufgemacht worden. Hm. Sagen wir mal, ich bin jetzt über FIS geflogen, nicht über Radar, und ich lande jetzt an meinem Zielplatz und habe jetzt einfach verbummelt, das Ding zuzumachen. Dann würde jetzt erstmal der kleine Weg losgehen. Ich habe mich abgemeldet, bin mit dem 7000er-Code gelandet. Mhm. Wäre das für euch dann auch schon mal okay, dass ihr sagt, okay, der ist, weil FIS ja sieht, Primärziele, der ist da. Ist das dann für euch okay? Oder müsste ich dann noch mal am Telefon sein und euch sagen, ey, sorry, ich habe es total verpennt, das Ding zuzumachen?
Ja, genau, das ist ja eben die Sache. Also manche Piloten nehmen fälschlicherweise an, weil sie ja ihren Plan bei FIS geöffnet haben und dann zu ihrem Zielflugplatz fliegen und kurz vor dem Platz sich abmelden, sagen, hier, ich verlasse die Frequenz. Und der FIS-Lot sagt dann ja nur noch, ja, das gucken Sie wie war und ciao. Damit ist aber nicht sichergestellt, dass der Flugplan zu ist. Also das kann man über FIS machen. Man müsste allerdings explizit den Lotsen darauf, also den FIS-Spezialisten darauf hinweisen, dass man möchte, dass der Flugplan geschlossen wird. Also es kann eben so aussehen, dass man sich dann abmeldet und explizit um bittet, bitte schließen Sie meinen Flugplan. Und der FIS-Spezialist würde dann bei uns anrufen und die Landezeit durchgeben, den Flugplan schließen. Wenn einem das zu viel Workload ist, das kann ja sein, wenn man jetzt zum Beispiel im Sommer nach Wangerooge oder so fliegt, dann kann es ja eben sein, dass man sich überhaupt gar nicht schafft abzumelden. Dann muss man da jetzt, also diese Workload da nicht auf sich nehmen, sondern kann sich einfach nur normal abmelden, wenn man das überhaupt schafft und landen und dann entweder den Platzleiter drum bitten, den Flugplan zu schließen oder eben selbst anzurufen. Und das würde ich sowieso immer empfehlen, am besten nochmal anrufen selber und einfach nur fragen, ist mein Flugplan zu mit der Delta Echo, schieß mich tot. Und dann können wir sagen, ja, ist zu, alles gut. Und dann ist man da auf der sicheren Seite. Was ich gerade gesagt hatte mit der, wenn man sich bei FIS nicht abmelden kann, das ist übrigens auch, also sind wir auch die richtige Anlaufstelle. Also wenn man das, man kennt es, ein voller Sommertag, die Frequenz ist voll, man blockt sich gegenseitig aus, schafft es nicht, sich rechtzeitig abzumelden. Dann könnte man nach der Landung auch bei uns anrufen und sagen, hey, auch wenn man jetzt keinen Flugplan hatte, ich war gerade auf der Fristfrequenz, vielleicht im, keine Ahnung, Bremen-Sektor und habe es nicht mehr geschafft, mich abzumelden, ich bin jetzt aber gelandet. Dann würden wir einfach bei FIS kurz anrufen und FIS Bescheid sagen, dass man sicher gelandet ist und damit ist es für die dann auch erledigt.
Mir ist gerade noch ein Punkt gekommen, online kann ich das noch nicht machen, ne? Weil ich kann den Flugplan jetzt schon online feilen, aber mich abmelden oder den Flugplan schließen kann ich noch nicht online machen, oder?
Doch, das geht. Echt? Man kann online Landemeldungen übermitteln wir an uns. Das geht allerdings nur, wenn die Landung in Deutschland erfolgt ist, weil nur dann können wir auch den Flugplan schließen. Also beliebte Strecke ist ja auch, was ich, nach Colmar fliegen in Frankreich. Also und dann haben wir öfter mal, dass Piloten bei uns anrufen und sagen, die möchten ihren Flugplan schließen. Sagen wir, ja, alles klar, wir sind gelandet. Ja, in Colmar. Sagen wir, ja, netter Versuch. Das müssen sie aber in dem jeweiligen Land machen, weil natürlich die Franzosen ihrerseits auch verantwortlich sind für die Durchführung von Such- und Rettungsdiensten und auch eine Landeplatzüberwachung haben. Deswegen dürfen wir die ja da nicht in ihre Zuständigkeit reingrätschen. Und die müssen das selber machen. Also es ist nicht, weil wir es nicht wollen oder weil wir böse sind oder weil wir den Service nicht geben wollen. Wir dürfen es nicht. Aber wir geben dann meistens immer noch die Telefonnummer. Aber deswegen geht das online. Wenn man nicht in Deutschland gelandet ist, dann kann man online den Plan nicht schließen. Es geht eben nur für Landungen in Deutschland.
Gut, dann. Wir haben schon ganz, ganz viel über den berühmt-berüchtigten Flugplan geredet. Erste Frage ist, in Deutschland brauche ich den Flugplan ja eigentlich gar nicht. Stimmt so nicht hundertprozentig, richtig?
Genau, stimmt nicht hundertprozentig. Es gibt bestimmte Kriterien oder Voraussetzungen, wenn man einen Flugplan aufgeben möchte, muss. Zum Beispiel, wenn man einen Kunstflug in kontrolliertem Luftraum durchführen möchte, da stocken die Leute meistens erstmal und sagen, hör, wieso? Ich möchte ja im Delta gar keinen Kunstflug machen, aber dabei vergisst man immer schnell, dass Echo ja auch ein kontrollierter Luftraum ist. Dann natürlich bei Flügen, die in die Nacht reingehen und die Platzrunde verlassen, da muss auch ein Flugplan aufgegeben werden. Für Auslandsflüge, okay, aber das ist ja nicht in Deutschland. Dann, wenn man noch Flugverkehrskontrolle haben möchte, also wenn man jetzt beabsichtigt, irgendwie einen Einflug in Luftraum Charlie vorzunehmen und da längere Zeit zu bleiben, zum Beispiel, man möchte über Flugfläche 100 fliegen oder irgendein abgesenkter Charlie, keine Ahnung, dann sollte man Flugplan aufgeben, weil Flugplan erfüllt ja immer einen Zweck. Also das ist ja kein Dokument, um das irgendwo absäfen im Ordner, sondern aus dem Flugplan generiert sich ja dann auch der Flugplan, also der Flugstreifen, den der Lotse letztendlich auf seinem Board hat. Und dann hat er schon mal Informationen, die man dann nicht über Funk irgendwie durchgeben müsste.
Hilft mir das denn dann auch, einen Durchflug zu bekommen? Also wenn wir von Stade irgendwo Richtung einmal über Hannover fliegen wollen und ich da einen Flugplan aufgebe, ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich durch den Charlie durchkomme und durch darf?
Schwierige Frage. Es macht es dem Lotsen definitiv einfacher, damit zu arbeiten, wenn er was hat. Aber einen Flugplan aufzugeben mit einer Intention, quasi irgendwo durchzufliegen, ist noch nicht die Garantie, dass es auch klappt. Also,
weil das ist natürlich schwierig, weil wenn ich meinen Flugplan plane, ich fliege einmal durch und dann kriege ich es nicht und muss einmal rum. Das verlängert ja auch meinen Flugplan deutlich dann, also meinen Flugweg und dadurch dann eventuell auch die verspätete Ankunftszeit. Ne?
Ja, genau. Aber also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Flugplan haben, wo wir sehen, der geht zum Beispiel durch eine Kontrollzone durch, der würde jetzt, was weiß ich, Braunschweig durchfliegen, die Kontrollzone, dann würden wir den Flugplan auch an Braunschweig adressieren, an den Turm. Der Turm würde den dann auch bekommen und würde schon mal sehen, da kommt in 2 Stunden jemand, der die Kontrollzone kreuzen möchte. Und dann könnten die das quasi in ihre Traffic-Planung schon mal mit einbeziehen. Wenn jetzt viel los wäre, so dass sie dann schon wissen, okay, da möchte noch jemand kommen. Wäre keine Garantie, dass es klappt, aber der Lotse weiß schon mal davon und könnte es unter Umständen dann einplanen.
Also besser ist es.
Also ich würde immer einen Flugplan aufgeben. Also, das sage ich jetzt nicht, weil ich im ISC arbeite. Aber ich muss sagen, so seit ich das kenne und ich selbst unterwegs bin, gebe ich auch in den meisten Fällen einen Flugplan auf. Es macht irgendwo auch Spaß, die Kollegen zu nerven, aber es macht es einfach alles planbarer. Auch auf FIS ist es einfacher. Also bei seinem Initial Call reicht es dann meistens schon zu sagen, dass man mit Flugplan unterwegs ist. Dann müsste man dann nur seine Position und Höhe sagen, damit der Lotse einen der FIS-Spezialist einem auf dem Radar identifizieren kann. Aber
fällt dieses Ganze, ich fliege von Stade, das ist übrigens Echo Delta, bla bla bla, und fliege nach München, das ist dann Echo Delta, Delta Mike. Das entfällt dann.
Genau, also man würde den FIS-Spezialisten das Leben da, glaube ich, deutlich einfacher machen, weil die einfach weniger mitplotten müssen. Weil nach dem Einladungsanruf, den man gemacht hat, können die sowieso schon nachschauen, ob man einen Flugplan gefeilt hat. Und das heißt, sie haben in der Regel die Daten dann schon vorliegen und dann muss man das nicht mehr alles sagen.
Also ist es den FIS-Experten lieber, dass ich reinrufe und sage, ich bin die Delta Echo Tatütata und ich bin mit Flugplan unterwegs. Und dann hat der eigentlich komplett Fetti-Stimmung bei FIS.
Also ich bin jetzt kein FIS-Lotse, aber er kann das auch definitiv sehen. Also nachdem man den Einladungsanruf gemacht hat, schreibt er das ja nieder in seinem Streifen. also in dem Elektronischen, und dann ploppt auch schon auf, ob ein Flugplan da ist, und er sieht es auf jeden Fall. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es sein Leben deutlich einfacher macht.
Mhm. Gut, der größte Anwendungsfall für Piloten bezüglich Flugplan ist wahrscheinlich der Flug ins Ausland.
Ja.
Wobei ja viele unserer Nachbarn auch sagen, okay, du kannst auch ohne einen Flugplan reinkommen. Was ist da das Besondere oder was hilft da? Oder wo hilft da der Flugplan? Warum wollen das so viele haben?
Also erstmal ist ja diese Gegebenheit, bei einem Grenzüberflug einen Flugplan anfertigen zu müssen, keine europäische Regel, sondern letztendlich ist es ja eine ICAO-Regel, der erstmal alle ICAO-Mitgliedstaaten, was glaube ich auch alle auf dieser Welt sind, unterliegen. Das heißt, daher kommt das erstmal. Es ist dann natürlich runtergebrochen auf europäisches Recht. Aber die ICAO-Regel erlaubt explizit eine Ausnahme davon, also wenn man keinen Flugplan aufgeben muss, und zwar wenn es zwischen diesen beiden zwischen den beiden Staaten ein Abkommen gibt. Und das ist bei vielen Ländern Europa der Fall. Zum Beispiel bei Dänemark ist das so, wenn man jetzt von bestimmten Flugplätzen in Deutschland nach Dänemark fliegt, muss man keinen Flugplan aufgeben. Ich glaube, es ist Büsum, Flensburg fallen da drunter. Und da müsste das dann das Abkommen so. In Österreich ist es zum Beispiel, wenn man keinen kontrollierten Luftraum berühren würde, dann müsste man keine aufgeben. Das heißt aber im Umkehrschluss, immer wenn man nach Salzburg oder Wien oder so fliegt, dann muss man auf jeden Fall einen aufgeben, weil man in die Kontrollzone und damit kontrollierten Luftraum einfliegt. In Tschechien ist es das Gleiche, da muss man auch, wenn man eine Flugverkehrskontrolle irgendwie haben möchte, einen Flugplan aufgeben. Und das ist eben deswegen, merkt man ja ganz klar, damit der Lotse einfach die Informationen hat, wer da eigentlich kommt. Und auch jetzt in Ländern, zum Beispiel in Niederlanden, da muss man, oder in Frankreich muss man immer einen Flugplan aufgeben, wenn man da reinfliegt.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge.